ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Hallihallo und mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Volles Programm heute. Drei Themen nur. Werde ich Ihnen mal kurz anreißen. Zum einen werden wir über die Waldbrände in Deutschland sprechen. Und zwar da ganz genau über die verschiedenen Interessen, die diese Waldbrände berühren, mit einer Sozialwissenschaftlerin. Wir reden über was Niedliches, nämlich die Schlitznasenfledermaus, die jetzt auch in Europa entdeckt wurde. Und gleich in einer halben Stunde über ein Parteienverbot. Ja, welche Partei ist da wohl verboten worden oder wird verboten? Können Sie mal selber drüber nachdenken, kurz nach 9:30 mehr dazu.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Genau, das ist unser Scannerspiel. Das kommt jetzt, das Wissenschaftsquiz zu gewinnen. Gibt es heute Geschichte zum Anfassen von Azteken bis Wikinger, wie experimentelle Archäologen vergangene Welten wieder zum Leben erwecken. Sam Keen hat es erschienen, dicker Wälzer, 624 Seiten im Penguin Verlag erschienen. Da geht es um eine neue Generation von Forschern, die die Geschichte durch Experimente zum Leben erweckt. Die stellen selber Mumien her, schnitzen Speere und bauen Boote, mit denen sie sich aufs offene Meer wagen, genau wie die Menschen früher das gemacht haben. So wird Geschichte zum Anfassen gemacht. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel. Hallo Franziska.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Franziska, nennt dich irgendjemand anders noch wirklich Franziska oder bleibt es dann immer bei Franzi oder so?
Franzi mit IE.
Mit IE? Ach, guck mal an. Wo kommt denn das E da hinten dran?
Naja, ist ein bisschen interessanter. Franzi, nur mit I hört sich an wie so ein kleines Mädchen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Erstmal danke, dass du da bist. Ja. Von wo aus rufst du an?
Lichtenberg.
Wie geht's dir da?
Sehr schön. Ich habe hier Dachgeschoss, kann rausgucken.
Ja, also bei, was haben wir denn jetzt in Lichtenberg, 16 Grad, ne? Da ist es okay im Dachgeschoss. Aber wie war es denn, als wir fast 40 hatten in Berlin?
Ja, da mussten sich die Rollläden natürlich zumachen. Nachts lüften, tagsüber alles zu, die German Air Conditioning.
Die was? Die German Air Conditioning?
Genau.
I've never heard about that.
Ja, tagsüber alles zumachen, ja, und nachts alles aufmachen.
Ja, das mache ich genauso, aber German Air Conditioning, that was new to me, Franziska. Ne? Okay, du weißt, wie es geht. Als Erster hast du es am schwersten, weil du durch drei Fragen durch musst, ne? Bevor es das Buch gibt. Mhm. Wollen wir loslegen?
Ja.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Wir leben länger, aber nicht unbedingt länger gesund. Weltweit steigt zwar die Lebenserwartung, aber Menschen verbringen am Lebensende immer mehr Jahre bei schlechter Gesundheit. Das zeigt eine Auswertung von Daten aus 204 Ländern für den Zeitraum von 1990 bis 2023. Laut der Studie verbrachten Menschen 2023 im Schnitt fast 2 Lebensjahre mehr bei schlechter Gesundheit als noch im Jahr 1990. Die sogenannte Morbiditätslücke wurde also größer. Besonders stark ist diese Lücke in wohlhabenden Ländern wie den USA oder Deutschland. Bei Frauen fällt sie übrigens größer aus als bei Männern.
Oh, das ist aber jetzt schwer.
Ne, wir sagen, wir leben länger, aber wir leben nicht unbedingt länger gesund.
Ja.
Es gibt auch immer mehr Krankheitsjahre.
Genau, also irgendwie stimmt es ja schon, wobei ich auch das Gefühl habe, dass sich das umdreht. Aber vielleicht, wenn die Studie bis 23 war, vielleicht da noch nicht. Also wenn ich heutzutage in die Altenheime schaue, die sind ja alle voll. Ich sag mal, das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich sag mal, das stimmt.
Du hast recht. Oh. Wann schaust du denn mal in die Altenheime, Franziska? Hast du Verwandte in Altenheimen?
Naja, passiert ja, ne?
Passiert, ja, ja, ne? Genau. Ja. Und also jeder von uns stellt sich ja irgendwann dann auch die Frage, länger leben ist ja irgendwie ganz schön, aber wollen wir das, wenn wir dann die letzten Jahre, naja, großes Thema. Hier kommt Frage Nummer 2.
Vögel singen in wiederkehrenden Motiven. Französische Wissenschaftler haben die akustischen Bausteine des Vogelgesangs identifiziert. Dafür analysierten sie über 100.000 Gesänge von mehr als 3.000 Arten. Sie fanden heraus, dass sich alle Gesänge aus 8 grundlegenden Klangtypen, also Motiven, zusammensetzten. Darunter verschiedene Pfiffe, chaotische Töne und Harmonien. Welche Motive Vögel nutzen, hängt stark von ihrer Umgebung ab. Arten in tropischen Wäldern setzen eher auf einfache, gut durchdringende Pfiffe, während Vögel in gemäßigten Regionen komplexere Kompositionen mit vielen Informationen verwenden.
Süß, ja, also da würde ich jetzt sagen, das stimmt. Die haben ja auch so Dialekte und sowas, habe ich mal gehört. Also das höre ich jetzt mal, ja.
Und auch das ist wieder richtig. Was ich spannend fand, war ja natürlich auch, dass Sie gesagt haben, also da im tropischen Regenwald zum Beispiel, da gibt es eher so kurze, harte, durchdringende Töne. Und bei uns, da wird ja richtig gesungen. Wenn man mal so eine Amsel zuhört, wenn die richtig anfängt zu trällern, gerade bei dir im Dachgeschoss, hörst du natürlich viele Vögel wahrscheinlich, ne?
Momentan eher Krähen und Tauben, aber ja,
genau. Genau, die Brutzeit ist vorbei, da wird nicht mehr so viel gesungen. Ja. Hier kommt schon Frage Nummer 3.
Eine Limonade vor der Massage wirkt entspannend. Wer vor einer Entspannungsübung gezielt Zucker zu sich nimmt, unterstützt den Körper dabei, schneller und tiefer in einen Erholungszustand zu kommen. Das fanden Forschende der Universität Konstanz heraus. 94 nüchterne Erwachsene bekamen im Labor entweder ein zuckerhaltiges Getränk oder Wasser und anschließend eine Massage oder eine Ruhepause. Nach der Zuckereinnahme wurde der Parasympathikus, der Teil des Nervensystems, der zuständig für Ruhe und Erholung ist, stärker aktiv. Gerade in der Gruppe mit Zucker plus Massage zeigte sich eine besonders ausgeprägte Entspannungsreaktion. Die Herzrate und das Erregungsniveau sanken.
Also um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Nee, Zucker pusht doch total. Muss ich doch immer die Kinder angucken, wenn die eine Cola getrunken haben. Nee, sag ich, das stimmt.
Ja, hast du Erfahrung mit Zucker und Massagen?
Nee, aber ich versuche mich möglichst zuckerarm zu ernähren. Und also Zucker pusht ja das. Ja,
genau. Franziska, du hast wieder recht. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, die hören gar nicht mehr auf. Nee, stimmt natürlich, was du sagst. Zucker beeinträchtigt die körperliche Entspannungsfähigkeit. Ja, beeinträchtigt die Entspannungsfähigkeit. Die Studie hat gezeigt, nach der Zuckereinnahme blieb der Sympathikus, ne, also wie heißt der, Parasympathikus, aktiviert, was den Körper in einem höheren Erregungszustand hält. Dadurch wird die Fähigkeit zur tiefen Entspannung eingeschränkt, etwa bei Meditation oder Muskelrelaxation. Die Empfehlung der Forscher, vor bewussten Entspannungsübungen auf zuckerhaltige Nahrung wie Limonade verzichten. Was ich aber nicht verstehe, Franziska, ist, sind Betthupferl. Ne? Es gibt doch irgendwie, wenn man in einem guten Hotel ist, liegt oft irgendwie so ein kleiner Betthupferl auf dem Kopfkissen oder so.
Ja, ich glaube, das ist wie der Schnaps nach dem Essen. Das ist ein vielleicht übertragene, also vielleicht eher ein Ammenmärchen als gesundheitlich bedingt.
Ja, kann sein. Also herzlichen Glückwunsch, du hast ein sehr interessantes Buch gewonnen. Da geht es halt wirklich darum, wie Forscher Wissenschaft quasi nachstellen, indem sie Boote bauen, die es in der Antike gegeben hat und versuchen damit Ozeane zu überqueren, etc. pp. Es gibt welche, die sich an antiken chirurgischen Praktiken versucht haben. Ich möchte da nicht Patient gewesen sein. Geschichte zum Anfassen von Azteken bis Wikinger heißt das Buch von Sam Keen im Penguin Verlag erschienen, würde im Buchhandel 20 € kosten. Gehört jetzt dir, es sei denn, du gehst auf dieses Angebot ein.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
Ne, kennst das Spiel, du kannst aufhören, schick mal dir das Buch oder nimmst noch eine Frage, hast am Ende Buch und Abo gewonnen oder beides verloren.
Also Zeit Wissen würde mich schon sehr interessieren. Ich würde weitermachen.
Hier ist die Frage 4.
Sozialer Status der Eltern ist wichtig für die Gesundheit des Kindes. Lange galt vor allem das Verhalten der Mutter in der Schwangerschaft als entscheidend für die Gesundheit des Kindes. Eine neue Studie zeigt jetzt, soziale und wirtschaftliche Lebensumstände der Familie, etwa geringe Bildung und niedriges Einkommen der Eltern, stehen sogar noch häufiger mit Gesundheits- und Entwicklungsproblemen von Kindern in Zusammenhang, als Rauchen oder Alkohol- und Koffeinkonsum während der Schwangerschaft. Überraschend dabei, die Einflüsse von Müttern und Vätern sind nahezu gleich stark.
Der soziale Status der Eltern ist wichtig für die Gesundheit des Kindes.
Also mich wundert, dass sie gesagt hat, stärker als Alkohol und Rauchen. Aber ich befürchte, das stimmt. Ich würde sagen, ja, leider stimmt das wahrscheinlich.
Ich lasse noch mal eine kleine Spannungspause hier, damit alle da draußen sich überlegen können, ob sie die gleiche Antwort gegeben hätten, Franziska. Mhm.
Und?
Du hast wieder recht. Ja, super. Naja, das haben Forscher an der University of Exeter ausgewertet. Die Daten von 230.000 Kindern aus Großbritannien und Norwegen haben verschiedene Entwicklungsmerkmale sich angeguckt, haben dann mehrere statistische Ansätze kombiniert. Also hochkomplex. Das Ergebnis: Rauchen 5%, Alkoholkonsum 3%, Koffein 0,4% waren mit weniger Gesundheits- und Entwicklungsmerkmalen verbunden. Die familiäre Benachteiligung dagegen häufiger mit 15%. Womit wir aber hier nicht sagen wollen, liebe Schwangere, dass Rauchen und Trinken und so weiter und zu viel Kaffee gut ist in der Schwangerschaft. Franziska, danke fürs Mitspielen.
Ah, schön, vielen Dank. Ne?
Schönes Wochenende wünsche ich dir und ganz wichtig, du weißt, nicht auflegen.
Ja, danke.
Mach's gut, tschö. Nun stellen Sie sich mal vor, in den Nachrichten kommt eines Tages die Meldung: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, das Parteienverbotsverfahren ist erfolgreich. Seit dem 17. August ist die Partei verboten. Zu den nächsten Wahlen darf sie nicht mehr antreten. Ihre Wähler müssen sich jetzt andere Parteien suchen oder zu Nichtwählern werden. So war das tatsächlich im August 1956, als die KPD vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde, die Kommunistische Partei Deutschlands, die letzte Partei, die in der Bundesrepublik verboten wurde. 70 Jahre her. Können wir was lernen daraus für die Gegenwart? Das möchte ich diskutieren mit der Rechtswissenschaftlerin Dr. Heike Merten. Sie ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Berliner Zentrums für Parteien- und Parlamentsrecht an der FU Berlin. Frau Merten, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Kakowski.
Bevor wir loslegen, vor 2 Wochen hatten mehr als 1.000 deutsche Juristen, darunter Richter und Staatsanwälte, einem Aufruf zur Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens unterstützt. Sie auch?
Ich persönlich nicht, nein, habe ich nicht.
Bei dieser Debatte wird in der Regel von Verbotsgegnern verwiesen auf 2 gescheiterte Parteiverbotsverfahren, beide gegen die NPD. Aber wir wollen uns heute mal das eine Verfahren angucken, das 1956 Erfolg hatte. Wie wurde das Verbot gegen die KPD damals begründet?
Also der Antrag zum Verbot wurde ja schon 1951 gestellt. Also das ganze Verfahren hat ungefähr 5 Jahre gedauert. Das war ein sehr, sehr langes Verfahren und das zeigt auch schon, dass die Begründung nicht ganz so einfach war. Die KPD war zunächst mal eine Partei, die parlamentarische, rechtsstaatliche, demokratische Ordnung zunächst mal begrüßt hat, hat sich dann aber gewandelt zu einer kommunistischen Partei hin. Und dann lehnte die KPD die Rechtsstaat staatliche demokratische Ordnung ab und strebte dann eine Diktatur des Proletariats und so auch wörtlich im Urteil begründet nach DDR-Vorbild an. Und das führte eben dazu, dass man praktisch gegen die demokratische Ordnung war. Und die Partei hat das getan, so programmatisch, aber natürlich auch in ihren Äußerungen, in ihren Flyern, in ihren Druckschriften und so weiter. Und das war ein radikales Programm zum Sturz der Adenauer-Regierung. Man nannte es in der Begründung auch eine planmäßige Hetze und eine Herabsetzung und Verächtlichmachung der verfassungsmäßigen Ordnung. Also das war eine sehr starke Begründung, dass diese Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agierte.
Und das Parteienverbot wurde vom Bundesverfassungsgericht begründet, auch mit Artikel 21.2 Grundgesetz.
Da geht es genau.
Da geht's genau darum, freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen.
Genau.
Ist irgendwas von dieser Begründung übertragbar auf die AfD? Wie sehen Sie das?
Naja, zunächst einmal muss man sagen, das Urteil in dem Jahr 1956 war natürlich vor ganz anderen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gefällt worden. Aber es hatte natürlich erstmal den eigentlichen Ansatz gebracht, genauer herauszuarbeiten, was meint denn der Artikel 21 Grundgesetz mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und damit hat sich das Gericht sehr intensiv auseinandergesetzt, hat dann allerdings in den beiden NPD-Verfahren, die Sie eben ja auch schon kurz erwähnt, noch mal klarer gezurrt, was heißt denn freiheitlich-demokratische Grundordnung? Dagegen verstoßen, das heißt, es muss ein Menschenwürdeverstoß sein, gegen Verstoß gegen das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Das hat man dort noch mal klarer gestellt. Das heißt, aus dem eigentlichen Urteil damals kann man heute nicht mehr viel ziehen.
Nun gibt es die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat. Dagegen klagt die AfD, lässt das gerichtlich überprüfen. Es gibt ein ausführliches Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das die Politik der AfD als verfassungswidrig einstuft. Es gibt besagte Juristen, mehr als 1000, die auch sagen, wir müssen ein Verbotsverfahren zumindest einleiten und ausprobieren. Und es gibt Jan-Josef Liefers, der das im Podcast von Precht und Lanz ganz anders sieht. Wem sollen wir mehr vertrauen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, aber das liegt einfach daran, dass dieses Verfahren eines Parteiverbotes in einer Demokratie natürlich ein sehr striktes Verfahren ist. Ne? Also man nennt das also das schärfste Schwert, was man einsetzt. In einem demokratischen Prozess eine politische Partei zu verbieten, ist natürlich schwierig. Und das muss wirklich sehr gut begründet sein. Und deswegen darf ja auch nur das Bundesverfassungsgericht überhaupt darüber entscheiden. Ne? Das ist das Privileg der Parteien. Also Vereine können ja anders verboten werden, aber die Parteien sind sehr geschützt in einer Demokratie. Und so muss es auch sein.
Und es kann ja auch nicht jeder einen Antrag stellen auf ein AfD-Verbot, sonst wäre es wahrscheinlich schon längst passiert, sondern nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung. Und in allen drei Gremien haben ja noch Demokraten die Mehrheit. Warum trauen die sich nicht? Was hätten die zu verlieren?
Also verlieren kann man ganz viel dabei, aber zunächst mal, warum trauen sie sich nicht? Also man braucht ein ganz gesichertes Beweismaterial. Und das ist relativ schwierig. Ich habe ja eben schon kurz gesagt, der Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Und das heißt, das Beweismaterial, was ich haben muss, muss sicher sein. Also man muss auch wirklich davon ausgehen können, dass dieses Verfahren zum Erfolg führen wird. Denn jetzt, was hat man zu verlieren? Also wenn wir zum Ergebnis kämen nach dem Verfahren, oder das Bundesverfassungsgericht, besser gesagt zu dem Ergebnis, es kommt, dass die AfD nicht zu verbieten ist, dann hat sie praktisch den Stempel einer verfassungsmäßigen Partei. Und das wäre natürlich in einem demokratischen Prozess auch durchaus wieder schwierig. Und wenn wir sie verbieten würden, dann würde man eine Partei aus dem Wettbewerb herausnehmen, die doch eine erhebliche Wählerschaft hinter sich vereint hat.
Es geht, glaube ich, bei der Beweisführung vor allen Dingen darum, dass man schriftliche Beweise braucht. Die Einzeläußerungen, die es ja hunderttausendfach gibt von AfD-Funktionären, die zählen nicht im gleichen Maße.
Genau, also das ist die große Problematik. Also man kann eine große Sammlung, und das hat ja auch das Gutachten gezeigt, eine große Sammlung machen von Einzeläußerungen, die sicherlich in ihrem Kern gegen die Menschenwürde verstoßen. Die Frage ist aber, können wir das der Partei zurechnen? Und ist das praktisch ein System, was dahinter steckt? Also hat die AfD ein Konzept entwickelt, mit dem sie als Partei gegen die Menschenwürde verstößt? Das heißt, die Menschenwürde im Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist erstmal zunächst etwas anderes wie ein Menschenwürdeverstoß, der auf individueller Ebene liegt. Und da liegt die Schwierigkeit, wie rechne ich, kann ich das der Partei zurechnen?
Zum KPD-Verbot. Vor 70 Jahren sprechen wir auch über ein mögliches AfD-Verbot mit der Rechtswissenschaftlerin Dr. Heike Merten. Sie ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Berliner Zentrums für Parteien- und Parlamentsrecht an der FU Berlin. Frau Merten, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Tschüss. Am Tag, als der Regen kam, war das Thema Waldbrände in Deutschland zwar noch nicht vorbei, aber zumindest der bislang größte Brand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens war gelöscht nach einer Woche Kampf gegen die Flammen in Hürtgenwald-Gai. Der Landrat sagt, beim Löschen lief nicht alles so optimal. Künftig wolle man auch Strom- und Wasserversorger in Feuerwehrübungen mit einbinden. Für die Katastrophenforscherin Dr. Isabelle Desportes sind Waldbrände Lehrmaterial. Die Geografin forscht am Centre Marc Bloch, dem deutsch-französischen Forschungszentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften. Frau Desportes, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie untersuchen die sozialpolitischen Dynamiken von Katastrophen. Wie beeinflussen denn Waldbrände sozialpolitische Faktoren wie soziale Sicherheit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt?
Ja, also wie Sie gerade meinten, ist der Brand jetzt in Hürtgenwald zum Beispiel vorbei. Aber die Debatte darüber, wie halt diese Landschaften, Waldlandschaften, aber auch größere politische Fragen geführt werden, auch wie unsere Zukunft zu gestalten ist, wie wir mit der Klimakrise umgehen wollen, der beginnt erst in diesem Falle und ist immer aktueller und häufiger aufzutreten mit immer häufigeren Katastrophen. Und das ist eben das, was ich untersuche. Und was da halt wichtig ist, ist, dass Katastrophen nicht für sich selbst sprechen Und eben nach dem Brand immer der Streit darüber anfängt, was die Katastrophe eigentlich bedeutet und was da zu machen ist.
Mhm. Der Tagesspiegel hat am Dienstag aufgemacht mit dem Rüpel unter den Wetterfuzzis, wie er sich selbst nennt, mit Jörg Kachelmann und seine Aussage, einer muss das Feuer anzünden. Er regt sich darüber auf, dass immer gesagt wird, ein Waldbrand ist ausgebrochen, weil man dann so tut, als hätte niemand den Wald angezündet. Hat er recht?
Ja, also das ist ganz klassisch eigentlich, was er da seine Aussage. Es ist genau eine dieser Konfliktlinien, die oft auftreten, nachdem es Waldbrände gab. Es ist halt der Fokus einerseits auf Brandursache und dass man sagt, ja, die Lösung ist, man braucht jetzt zum Beispiel Vorschriften für individuelle Verhaltensregeln. Also das wird jetzt auch in NRW manchmal diskutiert, dass man jetzt sagt, ja, wenn halt es ein großes Waldbrandrisiko gibt, ein sogenanntes Feuerwetter, dann sollte es halt ein temporäres Betretungsverbot im Wald geben. Also das ist die eine Möglichkeit. Aber man kann eben auch eingehen auf diese strukturellen Risikofaktoren. Also die Brandursache, das ist ja nicht dasselbe wie die Frage, warum aus einem Brand eine Katastrophe wird. Und da kann man dann andere Leute, also ich würde sie jetzt nicht Täter nennen, aber auch andere Verantwortungsträger finden, die jetzt nicht nur die Person sind, die den Brand angezündet hat, sei es fahrlässig oder kriminell, sondern auch einfach Gesellschaften und politische Verantwortungsträger in dieser Gesellschaft, die halt Entscheidungen treffen oder nicht treffen, die machen, dass das Waldbrandrisiko steigt.
Sie forschen ja auch unter anderem zu den Interessen, die im Umfeld von Waldbränden von bestimmten Akteuren verfolgt werden. Welche Akteure wären das zum Beispiel?
Ja, ganz verschieden. Also im und um den Wald gibt es natürlich die Förster selbst. Da gibt es ja auch die Interesse, also die Frage, was ist der Nutzen von einem Wald? Soll ein Wald Holz produzieren, so viel wie möglich? Also Holzproduktion macht auch wirklich Sinn, auch im Kontext von Klimakrise, weil das auch oft ökologisch sinnvoll ist und so weiter. Und aber es werden auch andere Funktionen von ihm erwartet, also auch Schutz. Also Trinkwasserschutz, Klimaschutz, Erholungsfunktionen, also das sind auch Interessen, also in dem Sinne haben wir auch alle Interesse am Wald. Und dann gibt es auch andere Akteure, zum Beispiel, wenn der Fokus ist auf die Löschung des Waldes und des Waldbrandes, das sind ja auch richtige riesige Märkte, die jetzt gerade im Aufschwung sind von Sensoren, von Robotern, die dann in Wäldern löschen sollen. Das ist in Australien zum Beispiel ein riesiger Markt. Drohnen, Löschaufrüstung. Also das ist auch ein Interesse, was es da in dem Zusammenhang gibt.
Und auch die Emotionen im Zusammenhang mit Waldbränden gehören zu Ihrem Forschungsfeld. Was für Emotionen sind das?
Ja, genau. Also es ist ja so, dass Waldbrände nicht nur die Landschaften verändern, sondern auch den emotionalen und den politischen Raum, in dem über ihre und auch über unsere Zukunft entschieden wird. Also das ist auch ganz interessant, wenn man mit Betroffenen redet. Es geht um den Schmerz sehr oft, der Verlust auch von Landschaften, auch ein Gefühl von Unsicherheit, das aufkommt. Und genau diese Emotionen spielen auch eine Rolle. Und das ist auch im Kontext von der Klimakrise interessant, weil Klimakrise, Klimawandel wird oft auch vermittelt durch Statistiken, durch Grafiken. Dann sieht man diese Pfeile hochschnellen, aber es bleibt oft abstrakt. Und durch Katastrophen und insbesondere durch sehr dramatisch wirkende Waldbrände dringt halt die Klimakrise wirklich in unsere Welt ein. Also man spürt sie, man riecht sie, man kann sie fühlen, die Temperaturen sprichwörtlich werden steigen. Das ist eben, da sieht man, wie sehr Emotionen da eine Rolle spielen.
Und eine dieser Emotionen ist, dass wir alle froh sind, wenn die Waldbrände vorüber sind. Verhindert die Erleichterung über das Ende einer Katastrophe ein Nachdenken über die beste Prävention?
Also das würde ich jetzt pauschal nicht so sagen. Es ist ja auch gut, dass das dann vorbei ist, aber es sollte halt nicht zu einem Vergessen führen. Und das ist ja oft der Fall gewesen. Auch, also mein Forschungsschwerpunkt ist ja auch bei Bordeaux. Da gab es ja auch diesen Sommer diese verheerende Waldbrände. Mehr als 40.000 Hektar sind in Flammen aufgegangen. Das ist viermal die Fläche von Paris. Das war eben nicht der erste solche große Megabrand. 2022 gab es da auch schon einen größeren Brand. Und da ist es eben wichtig, dass man nicht einfach nur wartet, dass die nächste Katastrophe kommt, die dann immer größer wird, sondern dass man eben auch in den Verschnaufpausen, die man dazwischen hat, handelt und Lösungsansätze entwickelt und auch umsetzt.
Sagt die Katastrophenforscherin Dr. Isabelle Desportes vom Centre Marc Bloch, dem deutsch-französischen Forschungszentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen.
Jetzt die schlechte Nachricht. Montag geht die Schule wieder los. Ja, ich hoffe natürlich, Sie hatten einen erholsamen Urlaub, erholsame Ferien. Und diejenigen unter Ihnen, die in Italien waren, die könnten dort unbemerkt einer Fledermausart begegnet sein, die heimlich in Europa lebt. Sie ist eigentlich in Afrika zu Hause und benimmt sich auch ganz anders als andere Fledermäuse, die ägyptische Schlitznasenfledermaus. Wie es ihr gelungen ist, diese Art erstmals in Europa nachzuweisen, das verrät uns die Verhaltensbiologin Mirjam Knörnschild. Sie ist Professorin für evolutionäre Diversitätsdynamik am Museum für Naturkunde Berlin. Guten Morgen, Frau Knörnschild.
Guten Morgen.
Sie sprechen die Sprache der Fledermäuse, habe ich mir sagen lassen, denn Sie haben die Tiere zunächst gar nicht gesehen, sondern gehört, richtig?
Das ist richtig. Wir haben die tatsächlich während eines sogenannten akustischen Monitorings nachweisen können und waren sehr begeistert natürlich von unserer Entdeckung, weil diese Art schon ganz lange in Europa vermutet wurde, schon über 200 Jahre lang, aber bisher ist niemandem der Nachweis gelungen und wir haben es jetzt geschafft.
Wie hört sich das denn an, wenn das Weibchen der ägyptischen Schlitznase zu ihrem Partner sagt, Schatz, heute gibt's Heuschrecke zu Mittag?
Ich glaube, das würde das Weibchen gar nicht sagen, weil das Männchen natürlich wie ein richtig emanzipierter Mann für sich selber jagen muss. Oh. Aber wenn man die Rufe der Schlitznasenfledermaus in den für uns hörbaren Bereich überträgt, dann klingen die immer noch wie ein sehr, sehr hohes Metronom. So tick, 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 tick. Die sind nämlich eigentlich bei 80 Kilohertz und wir hören ja nur bis ungefähr 20 Kilohertz. Deswegen, und weil sie so leise sind, ist diese Fledermausart auch so lange unbekannt geblieben.
Und sie ist auch, habe ich gelesen, deswegen so lange unbekannt geblieben, weil man normalerweise immer in den Bäumen oder in der Luft nach Fledermäusen sucht, ne?
Ja, ganz genau. Das ist eine ganz ungewöhnliche Art. Die fliegt unheimlich gerne sehr, sehr dicht über dem Boden. Also ungefähr so einen halben Meter nur über dem Boden und auch eher in der Geschwindigkeit von so einem großen Nachtfalter. Und das liegt daran, dass diese Art, die hat sehr, sehr große Ohren und die hört auf Beutegeräusche, also auf die Krabbelgeräusche von Käfern zum Beispiel. Und deswegen bemüht sie sich selber, unglaublich leise zu sein und nahe über dem Boden sozusagen zu fliegen und da dann diese Geräusche besser zu hören. Und durch diese hohe Echoortung ist sie auch quasi kurzsichtig oder kurzhörig, wie man das vielleicht nennen mag. Also die kann gar nicht besonders weit mit ihrem Ultraschall die Umgebung abtasten.
Und deswegen haben Sie Mikrofone erstmals im Bodennähe aufgebaut, richtig?
Ja, ganz genau. Und wir kamen uns auch wirklich ein bisschen blöd dabei vor, so in 15 Zentimetern Höhe Mikrofone anzubauen. Und wir haben auch wirklich jeden hustenden Floh aufgenommen und jedes Blätterrauschen, aber eben auch die Schlitznasenfledermaus.
Wie kann man denn diesen Ruf der Schlitznasenfledermaus eindeutig dieser Fledermausart zuordnen? Wie geht das?
Ja, da hatten wir sehr großes Glück. Es ist nämlich beileibe nicht bei allen Fledermausarten so, dass man anhand ihrer Rufe die Art eindeutig bestimmen kann. Bei der Schlitznasenfledermaus ist das aber tatsächlich so. Die Kombination aus diesen sehr hohen Frequenzen und dass nur die hohen Obertöne betont werden und auch einigen sehr typischen Sozialrufen, die wir gleichzeitig aufgenommen haben, die haben diese akustische Artbestimmung wirklich eindeutig gemacht.
Aber gesehen haben Sie bislang keines dieser Tiere in Europa?
In Europa leider nicht. Wir starten jetzt bald eine weitere Expedition, wo wir mit ganz vielen Wildtierkameras bewaffnet und natürlich auch mit sehr tief aufgebauten Fledermausnetzen versuchen werden, diese Tiere dann erstmals zu fangen, jetzt wo wir wissen, wo sie sind. Aber gesehen persönlich habe ich die tatsächlich nur im südlichen Afrika bisher.
Mal angenommen, auf Ihrer nächsten Expedition finden Sie dann tatsächlich eine oder mehrere Kolonien der ägyptischen Schlitznasenfledermaus in Europa, also in Italien. Könnten Sie feststellen, seit wann diese Art bereits in Europa lebt, ob sie schon quasi europäisiert ist oder noch Immigrantenstatus hat?
Naja, Immigrantenstatus hat sie ja nie. Die Tiere sind ja zum Glück an solche Konventionen nicht gebunden. Aber wir könnten das tatsächlich nachweisen. Mithilfe von genetischen Analysen kann man sich angucken, wie lange Populationen schon von ihren Ursprungspopulationen zum Beispiel getrennt sind. Und wir gehen momentan davon aus, dass es diese Art wahrscheinlich schon deutlich länger gibt in Europa, als man bisher angenommen hat. Also dass da nicht erst vor kurzem durch starken Wind irgendwie Tiere über die Straße von Sizilien geblasen wurden und auf dieser Insel gelandet sind, sondern dass es die schon deutlich länger gibt.
Also mir geht es ja wie ihr. Ich finde das ein besonders hübsches Tier, die ägyptische Schlitznasenfledermaus. Ist denn diese Entdeckung jetzt auch nur etwas Schönes oder ist das womöglich eine invasive Art, die dem heimischen Ökosystem schadet?
Nein, das ist definitiv nur etwas Schönes. Im Prinzip kann keine Fledermausart, egal wo, invasiv sein. Dafür vermehren sich diese Tiere viel zu langsam. Die bekommen in der Regel ja nur ein Jungtier pro Jahr, haben ganz lange dann auch wirklich mit diesem einen Jungtier zu tun. Was man von invasiven Arten bisher weiß, ist, dass sie sich sehr, sehr schnell vermehren, schnell ausbreiten und dann in neuen Ökosystemen auch häufig dominant sind. Das wird bei dieser Fledermausart definitiv nicht passieren.
Sagt die Verhaltensbiologin Mirjam Knörnschild. Sie ist Professorin für evolutionäre Ethnologie an der Humboldt-Uni und leitet die Abteilung evolutionäre Diversitätsdynamik am Museum für Naturkunde Berlin. Haben wir es nochmal richtig gesagt, Frau Knörnschild. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. Manchmal, oder eigentlich ziemlich oft, legt mir die Redaktion der Profis internationale Studien vor und ich verstehe kein Wort. Hier zum Beispiel, ja, da geht es um Matrilinearität in der Arras-Kultur und dass Archäologen auf Arras-Friedhöfen bei Yorkshire eine geringe Anzahl häufig vorkommender mitochondrialer Linien gefunden hat. Hä? Aber gut, dass es die Kollegen vom Spiegel gibt, die haben die Studie gleich verstanden und in die Schlagzeile gepresst, war Britannien matriarchal, bevor die Römer kamen. Sprich, hatten bei den Briten in den 500 Jahren vor Christus die Frauen die Hosen an. Ob man das so rauslesen kann aus der Studie oder nicht, das kann uns Dr. Martin Schönfelder verraten. Er ist Archäologe am Leibniz-Zentrum in Mainz. An den habe ich die Studie weitergereicht. Herr Schönfelder, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Forscher haben Gräberfelder im Nordosten Englands untersucht und mit DNA-Analysen Knochen von insgesamt 534 Menschen gefunden. Soweit habe ich das verstanden. Was heißt das denn nun, dass Sie dabei eine große Matrilinearität festgestellt haben?
Ja, von diesen extrem vielen Leuten im Vergleich zu anderen Studien, sie sind miteinander verwandt über die weibliche Linie. Das heißt nicht über eine männliche, es gibt keinen Familienvater, von dem das dann weitergeht, Opa, 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 Oma, sondern eben sind es die Mütter, die das weiterreichen.
Verzeihen Sie die altmodische Frage, aber sind nicht immer Mütter und Vater gemeinsam, bis die Kinder kommen?
Richtig, aber es kommen in diesen Familien, wird es am Ort bleiben, die Frauen, und es kommen Männer dazu.
Aha, das heißt, die Frauen bleiben am Ort, kriegen Kinder, während die Männer, untreu wie sie sind, von Ort zu Ort ziehen und Kinder mit verschiedenen Frauen zeugen?
Die Männer heiraten einfach ein. Wir drehen das Ganze einfach um, die Männer heiraten ein, nicht die Frauen.
Also wahrscheinlich stehe ich hier einfach auf dem Schlauch. Also hat der Spiegel das denn richtig verstanden, wenn er jetzt fragt, war Britannien matriarchal?
Nee, überhaupt nicht. Also der Spiegel hat erstmal da einen ganz anderen Begriff reingebracht, Matriarchat. Das ist sozusagen eine Gesellschaftsstruktur, wo, wie Sie es gesagt haben, die Frauen die Hosen anhaben. Darüber können wir nichts sagen. Wir haben hier eine DNA-Studie vor uns und da geht es um die Abstammung. Die Abstammung lässt sich natürlich auch interpretieren, dass Grund und Boden vererbt wurde und so weiter. Also da ist schon ein bisschen was dran, aber wir müssen halt da bleiben, wo wir Aussagen treffen können. Und das heißt, wir haben eine Matrilinearität. Der Archäologe selbst, der spricht von Matrilokalität. Das ist auch gar nicht neu. Das hat Ludwig Pauli 1972 schon erzählt. Da wissen wir, dass neue Grabhügel von Frauen gegründet wurden. Er hat da Beispiele für gemacht. Also das heißt, es ist ein ganz überhaupt nicht neues Phänomen, dass eigentlich die Frauen vor Ort bleiben und Männer einheiraten.
Mhm. Dann ist gar nichts Sensationelles an dieser Studie?
Doch, natürlich. Dadurch, dass mal so viele Gräber untersucht wurden und die auch über mehrere hundert Jahre gehen, da ist schon was ganz Sensationelles dabei. Also es sind wirklich ein Wissen zum Beispiel über diese Verwandtschaftsbeziehung vorhanden. Das heißt, die Leute wissen, mit wem man verwandt ist und mit wem nicht. Und deshalb gab es da quasi keinen Inzest. Also es ist ein großes Geschichtsverständnis eigentlich da. Und es kann so ein richtiger Stammbaum gebaut werden. Wobei man das vor ein, zwei Jahren zum Beispiel auch im Karpatenbecken im Frühmittelalter schon mal gemacht hat aus alter DNA. Mhm. Aber ich finde es schon spannend.
Mhm. Was ist denn mit dem zweiten Satz dieser Spiegelschlagzeile, bevor die Römer kamen? Hat sich denn, als die Römer kamen, alles geändert in Großbritannien, wie wir es heute kennen?
Die Römer hatten da, also hat sich nicht alles geändert, aber die Römer hatten natürlich andere Gesellschaftsvorstellungen und die waren sicher patriarchaler geprägt und deshalb kamen sie da nicht unbedingt so mit und haben nicht so alles so ganz so verstanden.
Mhm.
Was sehr interessant ist, in der Studie wird nicht der Begriff der Kelten verwendet, da wird der Begriff der Arras-Kultur verwendet. Das bezeichnet eigentlich eine Gruppe von Gräberfeldern in Yorkshire, also das ist ein kleiner regionaler Bereich.
Im Ganzen. Mhm. Was war das, die Arras-Kultur?
Das ist eine etwas seltsamere Bereich der Eisenzeit in Nordengland, in Yorkshire, wo es eben Körpergräber gibt. Ansonsten sind Gräber kaum bekannt oder sind Brandgräber. Ganz in Südengland gibt es nochmal wieder Körpergräber. Es ist halt einfach eine Regionalgruppe.
Mhm. Würden Sie denn so freundlich sein, uns am Ende nochmal eine Schlagzeile formulieren, die korrekt wäre und die quasi das Wesentliche über diese Studie aussagt?
Eine Schlagzeile, das machen ja noch normalerweise nicht, sondern das macht der Satz. Zog man zu den Frauen hin, bevor die Römer kamen? Nein, auch nicht gut.
Ja, aber das, guter Versuch.
Ja, genau. Ja, ich bin da nicht ganz vom
Kopf. Ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle an Dr. Martin Schönfelder, Archäologe am Leibniz-Zentrum in Mainz, der uns eine interessante Studie vorgestellt hat, die man so oder so interpretieren konnte. Dankeschön.
Aber gerne.
Schönes Wochenende.
Aber gerne.
Jo.
Danke.
Tschüss,
bitte.
Tschüss. Über diese Frage sollten Sie jetzt einmal nachdenken, wenn Sie selbst schon älter sind. Die Frage lautet, wie haben Sie sich als junger Mensch Ihr Leben im Alter vorgestellt? Welche Erwartungen hatten Sie daran? Ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass ich als Teenager gedacht habe, mit 30 ist der Spaß vorbei. Warum? Ja, weil da, wo ich als Teenager am Feiern war, gab es keine über 30-Jährigen. Ja, die über 30-Jährigen waren alle irgendwie so in Familien, die waren arbeiten, die hatten keine Zeit, die waren langweilig, ne? In Wahrheit, also als ich dann selber so alt war, habe ich mit 30 erst richtig angefangen zu feiern, damals in den wilden 90ern in Berlin. Also meine Prophezeiung hat sich nicht erfüllt, thank God. Die Wiener Psychologin Dr. Christina Ristel hat nun gleich zwei Studien zu Alterserwartungen veröffentlicht. Frau Ristel, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben in einer 450 Personen über 10 Jahre lang Fragebögen ausfüllen lassen zu ihrem heutigen Sozialleben und ihren Erwartungen an ihr Sozialleben im Alter. Durfte denn jeder selbst definieren, was er unter Alter versteht, so wie ich als 16-Jähriger gedacht habe, 30 ist uralt?
Nein, haben wir nicht. Wir haben ihnen verschiedene Erwartungen vorgegeben, wie zum Beispiel, ob sie erwarten, einsam zu werden oder ob sie sich sozial integriert fühlen, ob sie viele soziale Aktivitäten machen werden und mit wem sie das machen werden, mit Freunden, mit Familie, ob sie ein konfliktreiches Sozialleben haben. Und dann haben wir sie jeweils bewerten lassen, ob sie das für sich als wahrscheinlich erachten oder nicht und wie stark.
Mhm. Aber ab 50, 60, 70, wie sollten die Leute da aufs Alter gucken?
Ja, meistens ist es so, dass die Personen sich sowieso nicht als alt erachten. Mhm. Wir können eine 70-jährige oder 80-jährige Person fragen, wie alt fühlen sie sich denn? Und die meisten fühlen sich jünger, als es ihrem tatsächlichen chronologischen Alter entspricht.
Okay.
Und deshalb kann man selbst ältere Personen noch fragen, wie wird denn ihr Leben im Alter sein? Weil das Leben, wie wir wissen, geht weiter. Bis zum letzten Moment.
Aha, das ist eine interessante Erkenntnis. Was genau wollten Sie herausfinden mit dieser Studie?
Ja, wir wussten bereits, dass Erwartungen an das Alter Gesundheit stark beeinflussen können. Wir wissen aber noch sehr wenig, wie stark unsere sozialen Beziehungen beeinflussbar sind durch unsere Erwartungen. Und wir wollten uns das einmal längerfristig anschauen, eben in diesem Zeitraum von 10 Jahren und einmal im Alltag. Und dann wollten wir wissen, ob die Ergebnisse sehr stark sind oder eher ignorierbar, wie es manchmal der Fall ist.
Was haben Sie rausgefunden?
Na, wir haben rausgefunden, dass es definitiv nicht ignorierbar ist. Also so, wie wir uns das Älterwerden vorstellen, beeinflusst tatsächlich unsere sozialen Aktivitäten mit Familie, Freunden oder auch im Ehrenamt. Und auch im Alltag, wenn wir mehr altersbezogene Gewinne oder Verluste erleben, beeinflusst das, wie wir unsere Beziehungen am Tag bewerten. Und das sind vor allem die negativen Erfahrungen stärker als die positiven. Das heißt, wenn wir unseren irgendwelche negativen Erfahrungen am Tag gemacht haben, die wir auf das Alter beziehen, haben wir auch unsere Beziehungen als negativ bewertet und das hat sich sogar noch auf den nächsten Tag übertragen. Und im umgekehrten Fall, und das ist das Besondere an dieser Studie, dass wir auch schauen wollten, ob die sozialen Beziehungen sich auf unsere Erwartungen auswirken, das haben wir nicht gefunden. Nur die Erwartungen haben die sozialen Beziehungen beeinflusst, aber umgekehrt war es nicht der Fall.
Ich ziehe mal so ein Einzelergebnis raus. Sie haben herausgefunden, dass sozial sehr aktive Menschen davon ausgehen, im Alter nicht mehr so viele Freunde und Kontakte zu haben wie früher. Ist denn diese Art von Realismus ungewöhnlich?
Es ist nicht ganz ungewöhnlich, und zwar, weil es nämlich nicht Erwartungen an die eigene Person ist, sondern an das Altern. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wir distanzieren uns sehr lange vom Alter. Wir sagen immer, ja, ich halte mich ja noch sehr gut, bei mir funktioniert das sehr gut, aber dann im Alter oder die älteren Menschen, bei denen ist das schon so. Und irgendwann im Leben holt uns aber dieses stereotype Bild, wir nennen es auch Altersbild, ein, zum Beispiel wenn jemand in der U-Bahn uns den Sitzplatz anbietet, wir graue Haare entdecken oder irgendwelche anderen Veränderungen, die wir auf das Alter attribuieren, also wo wir wirklich sagen, Alter ist die Ursache. Dann übernehmen wir auf einmal diese Vorstellungen, die wir von diesem typischen alten Menschen, die definitiv nicht stimmt, haben auf unser eigenes Leben. Und dann wird das erst zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, das Wichtige ist, dass wir zuerst glauben, diese Veränderungen gehen unausweichlich mit dem Alter einher. Solange wir selber sagen können, na, ich bin ja noch nicht alt, ich halte mich ja super gut, hat das keinen Einfluss. Aber irgendwann im Leben sagen wir, wir sind selber auch alt und dann beginnt es zu wirken.
Sie haben sich doch diese Fragen sicher auch selbst gestellt. Wie sieht denn Ihr Alltag im Alter aus?
Ja, ich habe wie so eine Signallampe des Alters mittlerweile entwickelt, auch einfach arbeitsbedingt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Wort nur mit Alter fällt oder ich selber diese Assoziation mache, oh, jetzt werde ich älter, überdenke ich, kann das erstens wirklich mit dem Alter einhergehen oder ist das etwas eine persönliche Sache? Es gibt Altersveränderungen, wir kennen sie, die brauchen wir auch nicht negieren. Aber die Frage ist auch, wie viel Einfluss habe ich und will ich Einfluss haben? Will ich etwas dagegen tun? Das Paradebeispiel sind Rückenschmerzen. Jeder hat im Leben Rückenschmerzen oder auch vergisst den Schlüssel irgendwo und irgendwann sagen wir, ach, das ist das Alter und nicht unkonzentriert sein oder weniger Bewegung. Und dann stellt sich die Frage, was wollen wir tun? Wollen wir unser Leben so gestalten, dass wir sagen, wir gehen jetzt raus und sind aktiv, sodass wir möglichst lange auch ein aktives Leben führen können? Oder sagen wir, das ist das Alter, ich ziehe mich jetzt lieber zurück? Und das ist der Moment, wo jeder für sich selbst entscheiden muss. Und diese Momente habe ich häufiger.
Sie gehen eher raus, vermute ich mal, oder?
Ja, genau.
Okay, gut, dann würde ich sagen, verabreden wir uns einfach, sprechen wir uns in 30 Jahren wieder hier auf Radio 1, einverstanden?
Richtig, genau. Mit neuen Erkenntnissen wahrscheinlich.
Wunderbar. Christina Ristel, Wiener Psychologin, hat 2 Studien veröffentlicht zu Alterserwartungen. Danke, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende.
Wiederhören, Ihnen auch.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Wir pupsen häufiger als gedacht. Im Schnitt pupsen Menschen 32 Mal pro Tag. Das zeigt eine Studie aus den USA. 19 Testpersonen wurden mit Sensoren an der Unterhose ausgestattet. Diese haben gemessen, wie häufig Gas aus dem Enddarm entweicht. Das Ergebnis? Die Spannweite reicht von 4 bis 59 Pupsen pro Tag. Das ist deutlich mehr, als bisherige Befragungen gezeigt haben. Da gestehen Menschen nur 10 bis 20 Darmwinde.